und wir alle frönen irgendeiner Freizeitaktivität. Ne? Und sei es nur die Vogelbeobachtung oder das Spazierengehen draußen.
Das heißt nur. Das
ist nur. Ne?
One also, and only.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogelfans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Reingezwitschert, dem NABU-Vogel-Podcast. Wir freuen uns wie immer natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin hier heute mit Fabian Karwinkel im schönen, kühlen Studio. Hallo Fabian.
Hallo Martin. Ja, ich sitze Martin Römmler, dem NABU-Vogelschutzexperten, gegenüber. Wir haben uns hier das gemütlich gemacht. Martin sitzt hier sogar barfuß im Studio. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Und wir freuen uns auf eine neue Episode mit euch. Bei diesem warmen Sommerwetter.
An der Stelle noch ein großes, großes Dankeschön an alle, die gestern bei der Exkursion in Berlin dabei waren. Es war sehr schön, es war sehr voll. Also ich glaube, was waren es? 70 Leute?
70 Leute, glaube ich. Also für uns gestern, wenn ihr das hier hört, dann ist es schon ungefähr 2 Wochen her. Aber es war ein sehr schöner Tag, ein sehr schöner Abend im Tiergarten mit euch. Vielen Dank an alle, die sich bei diesem Wetter in den Tiergarten begeben haben.
Genau. Und wir sind bei der 81. Folge. Und natürlich darf die Frage nicht fehlen. Fabian, hast du uns einen very unnützen Fakt mitgebracht?
Ja, natürlich. Wir natürlich wieder viel zu viel Zeit bei der Recherche dafür verbraten. 81 ist das Zahlenkürzel in Buchstaben. Also wenn man die 8 und die 1 übersetzt, dann ist das HA. Das ist das Kürzel für die Hells Angels.
Oh.
Eine Biker-Truppe. Und also eine berühmte Motorradgang. Nicht unbedingt nur im Positiven oder wenig im Positiven bekannt. Und irgendwie wollte ich die Brücke schlagen von da. Und es ging eigentlich ziemlich einfach, weil der Bindentaucher, der Pied-billed Grebe, so heißt er auf Englisch, auch im englischsprachigen Raum den Spitznamen Helldiver bekommen hat. Also weil er so oft abtaucht und ständig weg ist, man ihn ganz schwer fotografieren kann. Also ist dann kein Hell-Rider, kein Hell's Angel, sondern ein Helldiver, der Bindentaucher.
Hast du schon mal einen gesehen,
Bindentaucher? Ja, habe ich schon mal gesehen. Süßer, also quasi das Zwergtaucher-Pongdong im amerikanischen Raum.
Schön, sehr schön. Ja, und passend zum Wetter würde ich fast sagen, wir sind gerade mitten in der Hitzewelle, beziehungsweise sie steht uns noch bevor. Aber passend dazu wollen wir heute über Freizeitaktivitäten sprechen, die wir alle da draußen in der Natur machen und welchen Einfluss das eventuell auch auf die Vogelwelt haben könnte.
Das soll keine gehobene Zeigefinger-Folge sein. Klar, wir wollen auf ein paar Sachen hinweisen, wo man Rücksicht nehmen sollte und wie wir natürlich mit unserem Freizeitkonsum auch die Umwelt beeinflussen. Es geht gar nicht anders. Gleichzeitig ist das hier aber kein Freizeitbashing. Also gerade bei dem Wetter können wir mehr als verstehen, machen wir auch, wenn man da baden geht und Kanu fährt, klettern, wandern im Sommer. Dazu kommen wir im Hauptteil.
Genau, zunächst erst einmal lesen wir eine Mail von, die uns erreicht hat, nämlich von Frank. Und es geht um das Thema Spatzen.
Also Frank schreibt: Viele eurer Gedanken kann ich voll nachvollziehen, weshalb ihr mir sehr sympathisch seid. Burden verbindet. Eine Sache, die mich schon länger beschäftigt, ist der Rückgang bei den Spatzen. Ich habe in den letzten 2 Jahren vermehrt auf Haussperlinge in der Nähe geachtet und einige Dinge festgestellt, die ich mir nicht erklären kann. Erstens hat es mich gefreut, dass einige neue Spatzenvorkommen entdeckt worden sind. Über 50 Standorte in Köln. Diese waren an Orten, an denen ich sie nicht vermutet hatte. Zweitens frage ich mich, warum sie an Stellen, die besser oder gleichwertig erscheinen, nicht vorkommen. In Klammern Vorhandensein von Nistmöglichkeiten, Hecken und Fütterung. Und drittens sind die Spatzen an einigen Stellen verschwunden, obwohl sich dort scheinbar nichts verändert hat. So wie es auch Dr. Uwe Westphal beschrieben hat in der Folge Nummer 78. Also, zusammengefasst, 3 Sachen hat Frank uns geschickt. Und zwar einmal, es gibt manche neue Spatzenvorkommen bei ihm in Köln, aber auch Sachen, wo sie einfach verschwunden sind, obwohl sich nichts verändert hat. Martin, hast du da eine Antwort für Frank?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Zum einen erstmal Spatzen. Wahrscheinlich meinst du Haussperlinge, aber wir haben ja auch noch die Feldsperlinge und das ist ja eine nicht minder betroffene Sperlingsart bei uns. Also die,
Gegenteil, ja.
Ne, also die ist ja stark im Rückgang begriffen und über die hat ja auch Dr. Uwe Westphal in unserer Folge gesprochen. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem Haussperling an. Also wenn wir uns mal die internationale rote Liste angucken, die IUCN Red List, dann ist der Haussperling per Definition erst einmal nicht gefährdet, obwohl er europaweit, aber auch global abnehmend ist. Aber weil er eben so ein großes Verbreitungsgebiet hat, wird er aktuell als nicht gefährdet geführt. Es gibt aber sehr starke regionale Unterschiede und das sieht man schon in Deutschland auch. Also wenn wir uns die verschiedenen Städte anschauen, zum Beispiel Berlin, dann ist er dort laut der letzten Routenliste von 2024 sogar zunehmend. Was ich ganz verwunderlich fand, ich hätte eher gedacht, das wäre andersrum.
Ich auch gedacht.
Aber anscheinend nehmen die Bestände zumindest im Vergleich zur vorherigen Liste zu. Wenn man allerdings mal den Feldsperling betrachtet, dann ist der eigentlich ausnahmslos in fast allen Regionen, würde ich mal behaupten, abnehmend und zwar drastisch und das vor allem seit 2021. Ja, das hat vor allem beim Haussperling, aber auch sicherlich beim Feldsperling mit der Veränderung der urbanen Landschaft zu tun. Also gerade der Haussperling ist ja an unsere Siedlungen gebunden, an uns, an unser Vorkommen, sag ich mal, als inzwischen Gebäudebrüter. Früher war das ja eher ein Freibrüter, würde ich mal sagen, ne? Aber im Laufe der Domestikation oder der kulturellen Aneignung nicht, aber der...
Des Wandels vielleicht, ja.
Genau, des kulturellen Wandels ist ja dann doch zum Gebäudebrüter geworden. Und da passiert halt sehr viel in unseren Städten. Also es gibt energetische Sanierungen, es gibt Neubauten und gerade architektonisch passiert bei den Neubauten so wenig, sag ich mal, Struktur, dass kaum mehr Nistmöglichkeiten für den Spatz bleiben, für den Haussperling. Und natürlich auch die Nahrungsverfügbarkeit hat damit zu tun. Also das wissen wir ja, dass Insekten im Rückgang begriffen sind und auch Sperlinge brauchen Insektennahrung für ihre Jungen, für ihre Brut.
Außerhalb der Brut sind sie eher Veggies, aber auch innerhalb der Brut vor allem ist da proteinreiche tierische Kost. Naja, ich meine, und auch an nahrungsreichen, samenreichen, stehengelassenen Blütenständen, ich sag mal, da strotzt unsere Landschaft nicht mehr von.
Und du hast natürlich gefragt, wie kann es sein, dass sie abnehmen, obwohl die Bedingungen ja eigentlich gut erscheinen? Und das ist, glaube ich, nicht immer so einfach festzustellen, weil mehrfach verschiedene Faktoren wirken. Also Nahrungsverfügbarkeit, Nistmöglichkeiten, aber auch Rückzugsorte. Also wir wissen ja, dass Haussperlinge gerne in Büschen, in Gesellschaft übernachten, Sandbäder brauchen und so weiter. Vielleicht kommen sogar noch Faktoren wie Vogelkrankheiten dazu. Also gerade in der Stadt mit Vogelfütterung.
Oder Fressfeinde, ne?
Ja,
eine Katze, die die Kolonie entdeckt hat und da ordentlich abgeräumt hat im letzten Jahr, das ist auch möglich.
Also da gibt es ganz viele Faktoren und das ist nicht immer so eins zu eins nachzuvollziehen, was da passiert. Und vielleicht noch kurz zum Feldsperling. Da gab es einen interessanten Artikel im April in der Falke und da ging es nämlich genau um diesen Rückgang. Und da versucht man ja seit mindestens dem letzten Jahr durch Einsendungen, also man hat dazu aufgerufen, dass Menschen, die vielleicht Nistkästen haben, wo Feldsperlinge drin brüten, und wenn sie beim Nistkastensäubern dort tote Feldsperlinge finden, dass sie die einsenden, dass man die untersuchen kann, zum Beispiel auf Krankheiten.
Läuft das noch?
Kann man das läuft noch, ja. Genau. Und da wird es auch im nächsten Jahr nochmal einen Aufruf geben. Also da haltet die Augen offen, auch Sperlinge, also Feldsperlinge, die vielleicht an Glasscheiben geflogen sind oder durch Kollision mit Autos verstorben sind. Auch die könnt ihr gerne einschicken. Da werden wir also zu gegebener Zeit nochmal einen Aufruf machen. Oder schaut gerne in die April-Ausgabe des Falken. Denn hier wissen wir einfach überhaupt nicht, was sind die Gründe für diesen drastischen Rückgang. Und hier müssen wir wirklich aktiv werden.
Feldsperling ist übrigens der so ein schokobraunes Köpfchen hat und dann einen schwarzen, Wangenfleck. Das ist die Wange. Und bei denen sehen beide Geschlechter gleich aus, während beim Haussperling ja Männchen und Weibchen unterschiedlich sind. Und wir werden euch das verlinken, auch in den Shownotes, dass ihr da nachgucken könnt. Und falls ihr da einen Feldsperling findet, dann sendet den doch gerne ein.
Die Vogelnews.
Schenkt mir hier noch ein Gläschen Wasser ein bei dem Wetter.
Ja, es ist wichtig zu trinken, hydriert zu bleiben.
Tschüss, Martin.
Tschüss. Auch für die Vögel da draußen, also wenn ihr einen Garten oder Balkon habt, stellt gerne Vogeltränken auf.
Und macht sie regelmäßig sauber. So, Martin, it's your turn. Du hast uns einen Vogelfakt, hätte ich fast gesagt, Vogelnews hast du uns mitgebracht. Und du hast mir gesagt, lass dich überraschen. Also ich weiß nicht, worum es geht. Ich sehe hier nur die Überschrift. Du hast mir gesagt, das heißt, dem Bauchgefühl nach Orientierung bei Tauben.
Ganz genau. Ich glaube, man kann sich schon ein bisschen denken, in welche Richtung das geht, im doppelten Sinne in welche Richtung. Es geht um eine Studie, die Ende Mai 2026 rauskam, und zwar im Fachjournal Science. Und da geht es vor allem um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, also um verschiedene Fachbereiche in der Wissenschaft zusammengekommen sind, um miteinander einen Aspekt zu beleuchten. Und zwar war die Universität Bonn dabei, beziehungsweise das Universitätsklinikum Bonn. Und da ging es um Immunologie, also um Abwehrmechanismen in Organismen. Und da kommt auch die Erstautorin her, Clivia Lisowski, die zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel vom Max Planck Max-Planck-Institut.
Das Max-Planck-Institut.
Genau, das wäre jetzt schön, ne? Ja. Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und Universität Duisburg-Essen, da ging es um Physik. Und man fragt sich jetzt vielleicht, okay, was machen diese verschiedenen Disziplinen zusammen und warum geht es da um Vogelforschung? Es ging um Brieftauben. Und zwar wissen wir ja, Brieftauben sind dafür bekannt, dass sie über große Entfernungen nach Hause finden. Und das machen sie eben über ihren Orientierungssinn. Bisher dachte man, dass dieser Sinn im Auge sitzt, beziehungsweise im Schnabel, weil man dort Partikel gefunden hat, die Eisen enthalten.
Ich finde, dieser Gedanke ist so verrückt. Mein Bruder forscht ja auch dran. Da ist ganz wenig bekannt, wie funktioniert das eigentlich, dieser Magnetsinn. Man weiß, er funktioniert. Aber ist es dann, wenn es im Auge ist, ist das irgendwie, sehen die das quasi? Also sehen die das wirklich in ihrem Sichtfeld vielleicht mit unscharfen Bereichen? Oder wie
ist unvorstellbar,
gibt
das
ein Signal
uns, ne?
ans Gehirn? Also das ja. ist, da ist auch viel Quantenphysik hinter. Mhm, das ist sehr
absolut.
Spannend. Okay, Martin.
Und überraschend ist nämlich, man vermutet einen neuen Mechanismus bei der Orientierung. Und zwar einen inneren Kompass, der über die Leber funktionieren könnte. Daher also auch der Name Bauchgefühl. Es gibt nämlich eine Verbindung zum Immunsystem. Und zwar hat man in der Leber, in der Taubenleber, bestimmte Immunzellen entdeckt, sogenannte Makrophagen. Das sind also Zellen, die ja die andere Viren und Bakterien fressen und dann aufnehmen und entsprechend dann aus dem System herausnehmen. Also diese speziellen Makrophagen in der Leber enthalten sehr viel Eisen. Und zwar durch den Abbau von roten Blutkörperchen. Wenn die also irgendwann ihre Zeit erlebt haben und dann erneuert werden müssen, dann werden die also auch von Makrophagen abgebaut. Und wir wissen ja, der rote Blutfarbstoff enthält Eisen. So, und dadurch haben die sehr viel Eisen in sich. Jetzt kann man sich vielleicht schon denken, in welche Richtung das geht. Dieses Eisen liegt in diesen Makrophagen in Form von Nanopartikeln vor und das macht die Zellen eben magnetfeldempfindlich. Dadurch könnten vermutlich die Tauben das Erdmagnetfeld aufnehmen, also wahrnehmen als Sensor. So, das wollten sie jetzt natürlich experimentell untersuchen. Was haben sie gemacht? Sie haben erst einmal natürlich die verschiedenen Organe einer Taube untersucht auf ihren Eisengehalt. Also sie haben im Auge geguckt, im Schnabel, Gehirn, Leber, Milz und die stärkste magnetische Reaktion war tatsächlich in der Leber zu finden. Und dann haben sie Experimente durchgeführt und zwar Flugexperimente. Sie haben Brieftauben genommen und einen Teil dieser Makrophagen in der Leber ausgeschaltet. Das geht also mit medizinisch, also genetisch. Mikroinvasiv, ne? Also nee, nicht mal genetisch, sondern okay. Man kann das mit bestimmten Medikamenten sozusagen temporär unterbinden. Und dann haben sie die Tiere über eine Flugdistanz von 20 Kilometern zum Taubenschlag am Max-Planck-Institut zurückfliegen lassen. Tauben orientieren sich ja auf verschiedene Art und Weise, also zum einen visuell über den Sonnenstand, aber auch über Sterne, wenn sie zum Beispiel nachts fliegen oder eben über den Magnetfeldsinn. Und sie haben zu verschiedenen Wetterbedingungen die Tauben fliegen lassen, einerseits an einem bewölkten Tag. Das heißt also, der Sonnenstand konnte den Tauben nicht helfen, den Weg nach Hause zu finden. Und dann haben sie Tauben genommen, die ein gestörtes Verhältnis mit den Makrophagen hatten und welche, die eben nicht behandelt wurden. Und tatsächlich die Unbehandelten haben sofort nach Hause gefunden und die mit den temporär ausgeschalteten Makrophagen, die sind in alle Richtungen geflogen und haben eben nicht ihren Heimattaubenschlag wiedergefunden. Dann haben sie aber diese Tauben nochmal bei Sonnenschein fliegen lassen. Dort haben dann alle beiden Gruppen sozusagen ihren Weg nach Hause gefunden. Und das war ein Zeichen dafür oder ein Hinweis darauf, dass tatsächlich diese Makrophagen etwas mit dem Magnetfeldsinn zu tun haben. Und das fand ich richtig spannend.
Okay. Ich habe auch Eisen im Blut.
Ja.
Vielleicht kann ich das ja auch.
Also die Forschendengruppe vermutet auch, dass das bei sehr viel mehr Vogelarten eine Rolle spielt und auch bei Säugetieren tatsächlich. Aber da steht man, glaube ich, noch ganz am Anfang. Und interessant ist auch die Frage, wie wird aus der Leber dieses Signal ans Gehirn geleitet und dort verarbeitet. Und man hat diese Makrophagen tatsächlich auch in der Nähe von Nervenzellen gefunden. Also da gibt es anscheinend auch eine räumliche Bindung.
Je nach Richtung so ein leichtes Ziehen
in
der Magenregion.
Dann, ist dann so, man kann sich das wirklich sehr schwer vorstellen, wie denn da eine Orientierung zustande kommt.
Laus auf der Leber. Ja, coole News, Martin. Werden wir euch natürlich verlinken in den Shownotes, wenn ihr da nochmal mehr lesen wollt dazu. Dann schaut doch da vorbei.
Thema der Woche.
Wir haben ja schon erwähnt, es geht um Freizeitaktivität. Der Sommer, viele sind im Urlaub, in den Bergen, am Strand, irgendwo vielleicht Kitesurfen, vielleicht Kanu fahren, vielleicht einfach baden, was auch immer. Da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Was könnte man da falsch machen aus Vogelsicht? Worauf könnte man achten, ohne sich groß einschränken zu müssen? Und all das werden wir gleich im Hauptthema besprechen.
Und bevor wir ins Thema einsteigen, noch kurz ein kleiner Werbeblock. Jetzt kommt Werbung. Unser heutiger Sponsor macht naturverträgliches und verantwortungsvolles Handeln im Alltag ein Stückchen leichter. Bei einer Sache, mit der wir alle tagtäglich hantieren, nämlich dem lieben Geld. Die Umweltbank bietet nämlich mit ihrem Umweltgiro ein Girokonto mit grüner Wirkung an.
Banken arbeiten ja bekanntlich mit unserem Geld und investieren zum Beispiel in Projekte. Und genau hier macht die Umweltbank den Unterschied. Und damit auch das Umwelt-Girokonto. Das Geld der Kundinnen und Kunden bei der Umweltbank finanziert nämlich keine schädlichen Industrien, also keine Rüstung, keine Kinderarbeit oder sonstiges, sondern geht in Projekte in erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Wind- oder Solarparks oder bezahlbaren Wohnraum. Dabei orientiert sich die Umweltbank konsequent an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und Investitionen erfolgen nur dort, wo sie weder Mensch noch Natur schaden.
Außerdem hat sich das Unternehmen zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet und setzt diese erfolgreich in ihrer Unternehmensstrategie um. Alles kann komplett transparent in den Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichten der Umweltbank nachgelesen werden. Und was für uns und euch besonders spannend ist, wenn ihr ein Konto eröffnet, bekommt ihr 100 Euro Startguthaben und zusätzlich unterstützt die Umweltbank mit 50 Euro den NABU bei der Renaturierung von Flüssen.
Und auch sonst ist das Ganze unkompliziert. Im ersten Jahr ist das Konto kostenlos. Danach belaufen sich die Kontoführungsgebühren auf 4,90 Euro im Monat. Bargeld abheben geht kostenlos, entweder im Einzelhandel oder mit Kreditkarte am Automaten. Und auch der Kontowechsel, das ist ja für viele auch eine Hürde, läuft ganz unkompliziert digital ab und dauert ungefähr 10 Minuten.
Und das Motto lautet, lohnt sich für mich und lohnt sich für die Umwelt. Das bedeutet, Kundinnen erhalten faire Konditionen und einen guten Service, während ihr Geld gleichzeitig direkt in die ökologische und in die soziale Transformation fließt. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und auf umweltbank.de/nabu.
Ende der Werbung.
Ja, wir haben ja schon gesagt, naturbasierte Freizeitaktivitäten sind beliebt und ein wachsender Wirtschaftsfaktor, würde ich fast mal sagen. Und wir alle frönen irgendeiner Freizeitaktivität, ne? Und sei es nur die Vogelbeobachtung oder das Spazierengehen draußen.
Das heißt nur. Das
ist nur, ne?
One also, and only.
Und wir wissen, das tut uns gut, das bringt uns Vorteile für die Gesundheit, auch für das Einkommen natürlich, ne? Viele leben auch von Freizeitaktivitäten oder von Tourismus. Und es unterstützt natürlich letztendlich auch den Naturschutz. Dennoch wird zunehmend natürlich erkannt, dass es Störungen für Tiere und Pflanzen oder für die Lebensräume gibt. Und das beeinflusst natürlich auch die liebe Welt, unsere Aktivität da draußen. Aber zu den einzelnen Punkten später noch mehr.
Wir haben ja schon gesagt, wir wollen euch das hier nicht madig machen, aber bei ein paar Sachen kann man einfach, ja, wenn man es weiß, weil oft ist es ja so, man hat es vielleicht gar nicht auf dem Schirm, was für einen Impact man manchmal hat. Und da wollen wir ein bisschen drauf aufmerksam machen in dieser Folge.
Genau, und ich habe bei der Recherche ein Review gefunden, also einen Artikel, der verschiedene wissenschaftliche Artikel zusammenfasst von 2011 und da ging es um den Einfluss naturbasierter Erholung auf Vögel. Und die haben mal, ich glaube, 69 Studien insgesamt untersucht und 88% dieser Studien zeigten einen negativen Effekt von Freizeitaktivitäten auf Vögel. Und das fand ich eine ziemliche Hausnummer und die haben so verschiedene Aspekte einmal beleuchtet. Also zum einen kann natürlich Freizeitaktivität einen Einfluss auf die Physiologie des Vogels haben, also auf die körpereigenen Prozesse. Und das beinhaltet vor allem Stress. Also ne, ja. Ein erhöhter Stresshormon-Level.
Schneller
Herzschlag.
Wir kennen
das auch. Schneller Herzschlag. Ne, das ist etwas, was dem Körper schadet und was auch zu einem verkürzten Leben führen kann, wenn der Stress sehr lange anhält.
Und dabei ist diese ja subjektive menschliche Perspektive von wegen, ja, das, ich bin doch jetzt weit weg. Ist vielleicht was anderes, als wenn ich durch Schilf renne, wo die dann brüten. Klar ist es auch, aber auch teilweise schon entfernte Aktivitäten führen bei den Vogelarten und bei anderen Tierarten zu Stressreaktionen.
Ja, und selbst wenn es nicht der Stress selber ist, führt auch zu einer Verhaltensänderung zum Teil. Also zum Beispiel gerade brütende Vögel, die am Boden sitzen, die haben eine erhöhte Wachsamkeit. Oder mausernde Vögel. Wir sind ja jetzt gerade so in der Entenvogelmauser. Wenn man denen zu nahe kommt, dann sind die natürlich erstmal wachsam. Und das ist auch immer verbunden mit Energieverbrauch oder einem Fluchtverhalten.
Ja, und das kann bis hin zur Nestaufgabe führen oder zu natürlich Reaktionen von Kiebitzen kennt man das vielleicht ganz auffällig, dass sie dann anfangen, aufgeregt hochzufliegen und ja, um ihr Nest rumzuschwirren und einem so Scheinattacken gelten. Also auch solche Sachen sind natürlich Dinge, die kosten Energie, die sind viel Stress und spätestens da sollte man aber diese Reaktion wahrnehmen und gucken, dass man nicht weiter stört.
Weil im schlimmsten Fall ist es so, dass Nestaufgabe oder ein schlechter Bruterfolg dazu führt, dass die Bestände dadurch eben leiden.
Und es gibt Gebiete, da kommen sensible Vogelarten vor, die sollte man vielleicht meiden und in anderen Gebieten gelten ein paar Verhaltensregeln, zu denen wir später kommen.
Und ich finde ganz interessant, wir beleuchten mal so ein paar Formen der Freizeitaktivitäten, denen wir alle irgendwie so frönen Und da habe ich mal als erstes ja aufgenommen, spazieren gehen und joggen, weil das ist etwas, was viele machen, vor allem auch im urbanen Raum. Und da muss ich immer an das Frühjahr denken, wenn wir dann zum Beispiel wieder irgendwelche Zeitungsberichte haben zu Attacken.
Agrobussard.
Genau, Agrobussard. Ja. Und das ist schon mal ein schönes Beispiel dafür, wie auch die geringste Aktivität schon ein Verhalten auslösen kann bei Vögeln. Es ist nicht die Regel, ganz klar, aber es zeigt doch, es gibt einige Individuen, die fühlen sich zum Beispiel durch Jogger, gerade durch Jogger gestört. Also ich glaube, Spaziergänger gar nicht so sehr. Also jemand, der sich langsam nähert, ist, glaube ich, weniger oder stellt weniger eine Gefahr dar, eine potenzielle, als jemand, der zum Beispiel schnell vorbeirennt unter dem Horst.
Macht auch Sinn. Also mir würde jemand, der auf mich zurennt, auch mehr Angst machen, als jemand, der nur vorbeispaziert. Und natürlich ist es normal, dass die Vögel sich nicht freuen über menschliche Gesellschaft in ihrer Brutnähe. Das ist natürlich, da können wir einfach nur existieren und das finden die Vögel nicht gut. Aber gerade im Wald zum Beispiel, man merkt, okay, da ist irgendwie ein Horst, ein sensibles Gebiet, dann meidet man vielleicht diesen Weg auch zu seiner eigenen Sicherheit, dass einem da kein Mäusebussard auf dem Kopf fliegt.
Fabian, wie ist das bei dir, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Bergen und Meer? Was würdest du wählen, ganz ehrlich?
Das ist jetzt eine Charakterfrage hier.
Nö, gar nicht.
Ich bin als Kind, sind wir immer ins Meer gefahren, kaum in die Berge. Und ich war quasi erst im jugendlichen Alter mal so richtig in den Bergen. Finde das aber natürlich auch toll. Also das Wandern, vor allem die tollen Blütenwiesen da, die Almwiesen, ist schon schön. Aber ich bin auch ein großer Meerfan. Also ich bin gerne am Meer. Wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich ans Meer. Bei dir?
Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich in die Berge fahren, weil es potenziell, also jetzt gerade im Sommer, kühler sein kann, wenn man sehr weit oben ist. Und ich weiß nicht, ich brauche halt diese Landschaft und auch diese Vielfalt an Blumen. Vögel, gut, sind jetzt nicht ganz so vielfältig in den Alpen.
Ein paar Spezialisten dafür.
Aber ein paar Spezialisten gibt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bergaktivitäten an, also mit dem Berg- und Klettersport. Denn da haben wir nämlich mit einem Kollegen vom LBV, dem Partnerverband in Bayern, gesprochen, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Und das ist Felix Steinmeier, der ist nämlich Gebietsbetreuer in den Bayerischen Alpen, genauer in den Allgäuer Hochalpen. Und er kennt sich natürlich gut aus mit dem Gebirge und auch mit Konflikten, die dort entstehen durch Tourismus, durch Aktivitäten. Und er sagt uns erst einmal, was das Besondere an der Bergwelt ist.
Wir haben hier die Situation, dass wir in den Bergen eben wirklich total vielfältige Lebensräume haben, total naturnahe Lebensräume, extensiv bewirtschaftete alte Kulturlandschaften auch. Und diese Vielzahl an Lebensräumen, die Großräumigkeit auch der naturnahen Lebensräume, die führt dazu, dass wir hier einen sehr großen Reichtum haben, was Vögel angeht. Viele Alpenspezialisten haben wir hier, vom Steinadler bis zum Alpenschneehuhn. Und gleichzeitig haben wir auch unglaublich viele Menschen vor Ort. Das sind einfach tolle Landschaften, die faszinieren die Menschen. Wir sind hier einer der Hotspots, was Tourismus angeht, in ganz Mitteleuropa. Und da erleben wir täglich, dass es zu Konflikten kommt oder kommen kann, wenn Menschen sich nicht richtig verhalten.
Ja, sensible Lebensräume, spezialisierte Arten, plus eine der touristischen Regionen in ganz Mitteleuropa, ist natürlich eine schwierige Kombination. Und hier bezieht man sich besonders aufs Wandern oder eben auch aufs Klettern. Weil gerade diese Klettergebiete sind wahrscheinlich Berge und Steine, wo dann auch an den Klippen vielleicht der Steinadler brütet oder der Mauerläufer oder ähnliches. Ja, und zu diesem Problem fällt Klettern an den Steilwänden, hören wir nochmal Felix.
Wir haben die Felsbrüter, Arten Wanderfalke, Uhu, Kohlgrabe, Mauerläufer, gibt noch ein paar andere. Das sind Arten, die eben die typischerweise Felslebensräume als Bruthabitat nutzen. Und wir haben die Kletterer, die genau auf die Felsen auch spezialisiert sind, auf der Suche sind nach dem perfekten Fels, um da zu klettern. Und da ist eben klar, wenn da zu nah an ein Nest geklettert wird und das wiederholt, dann kann es einfach zu einem Brutabbruch kommen. Und das will niemand. Wollen auch die Kletterer nicht, am wenigsten natürlich die Vögel. Und darum ist eben hier total wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben mit den Kletterern. Uns geht es hier nicht darum, Bereiche, sag ich mal, zu verbieten. Da muss man ganz ehrlich sein, wir haben in der Fläche nicht das Personal, dass man sowas wirklich kontrolliert. Wir haben auch nicht die Befugnisse, da irgendwie Strafen zu erteilen, wollen wir auch gar nicht. Hier geht es letztendlich darum, dass man einfach den Klettern auch die sensiblen Bereiche aufzeigt. Wir arbeiten hier mit sogenannten freiwilligen Vereinbarungen, das heißt Bereiche, in denen es eben zu einer Vogelbrut kommt, regelmäßig kommt, gibt es Zeiten, in denen, also zur Brutzeit, in denen nicht geklettert werden darf. Wir machen das auch ohne behördliche Sperrungen, weil wir erleben, dass das auch gute Akzeptanz stößt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn die Brutzeit dann wieder vorbei ist, dann auch wieder geklettert werden kann. Und das Konzept, das führen wir sehr erfolgreich durch und beobachten, dass wir da wirklich eine sehr hohe Akzeptanz haben seitens der Kletterer und auch Kletterer immer wieder Bruten melden.
Ja, und er hat auch gesagt, das machen sie vor allem in Zusammenarbeit eben mit den Kletterern und Kletterinnen, also zum Beispiel mit der IG Klettern, der Interessengemeinschaft Klettern. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation. Man kann klettern gehen und die Vögel werden trotzdem in der sensiblen Brutzeit geschützt.
Er sagt auch natürlich, das wollen die Leute, die klettern, auch nicht, dass sie da die Vögel aufschrecken. Ist auch, glaube ich, ein heikler Moment, wo du auf einmal so hochgreifst und dann greifst du vielleicht in die Vogelkacke und dann steht da so ein kleines Küken vor dir. Und wenn man da eben zusammen Rücksicht nimmt, das heißt natürlich auch nicht irgendwie wild klettern in Gebieten, wo es nicht erlaubt ist oder wo keine festgelegten Routen sind. Auch für eure Sicherheit natürlich nicht. Und das Problem, oder was er gesagt hat, bezieht sich ja nicht nur auf den alpinen Raum, sondern auch im Binnenland, wenn es gerade in Steinbrüchen, ich meine, die Plätze, wo man da draußen klettern kann, sind auch begrenzt. Und natürlich ist da der Andrang groß, wenn man dann irgendwo einen Felsen hat, einen Steinbruch zu klettern. Aber dann ist es oft der Uhu-Brutplatz, weil es gibt vielleicht dann nicht so viele Felsen in der Nähe. Und da einfach gemeinsam Rücksicht nehmen. Das ist der Schlüssel.
Ein Thema, was er noch anspricht und was sehr wichtig ist für die Berglebensräume, insbesondere für Vögel, sind Konflikte zum Beispiel durch Tourengänger und Gängerinnen, zum Beispiel auch im Winter. Es gibt ja Schneeschuh-Touren, das wollte ich auch immer mal machen, muss ich gestehen. Und das ist etwas, wo man vielleicht denken könnte im Winter, naja gut, da stört es ja keinen oder kein Tier.
Könnte
mal ein
Live-Podcast werden.
Könnte
mal
eine Knirsch.
Wir sind auf 3000 Meter, wir haben keine Luft, aber wir wollen euch berichten.
Aber das Coole ist, auch da gibt es ein Konzept, was in den deutschen Alpen zumindest umgesetzt wird, nämlich die sogenannten Waldwildschongebiete. Und das sind Gebiete, die vom Deutschen Alpenverein ausgewiesen werden. Und zwar unter Einbeziehung aller relevanten Interessensgruppen. Also eben auch NGOs wie dem NABU oder dem LBV und so weiter. Und sie sprechen Empfehlungen aus. Also auch hier geht es nicht um Verbote, sondern um Empfehlungen für Flächen, die nicht betreten oder befahren werden dürfen oder sollten. Und dazu hören wir nochmal Felix Steinmeier vom LBV.
Hier geht es oft um den Schutz von Raufußhühnern, vor allem Birkhuhn, Auerhuhn. Das sind beides Arten. Die führen im Frühjahr die Männchen eine sogenannte Arena-Balz vor. Das heißt, die Männchen treffen sich an traditionellen Balzplätzen, führen da ihr Balzverhalten durch und die Balzplätze werden von den Weibchen aufgesucht und die suchen sich da die stärksten, attraktivsten Männchen aus. Und hier haben wir das Problem, wenn es da zu Störungen an den Balzplätzen kommt, wenn Menschen auf die Balzplätze kommen, dann wird die Balz abgebrochen oder auch traditionelle Balzplätze werden, kommt zu Zersplitterungen und dann klappt es mit der Fortpflanzung einfach nicht mehr. Hier ist eben ganz wichtig, dass man die Waldwildschongebiete berücksichtigt. Das sind oft Gebiete, wo es eben einerseits Balzplätze hat oder wo es vielleicht auch einfach wichtige Winterhabitate gibt, um die Arten zu schützen.
Ja, und so eine Arena, die betrifft dann ja nicht nur ein Brutpaar, sondern das Männchen, das stärkste Männchen, paart sich oft mit vielen Hennen. Das heißt, da sind dann gleich auch viele Brutpaare betroffen. Und es ist eine sehr sensible und tolle, bedrohte leider auch Art, die Raufußhühner. Also es ist ein wichtiger Punkt natürlich, dass man da drauf achtet.
Und an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, Raufußhühner machen keinen Winterschlaf oder ähnliches. Die sind also auch im Winter aktiv. Und müssen dann natürlich vermehrt in diesen widrigen Bedingungen mit Schnee und so weiter Pflanzennahrung finden. Und wenn sie dann auch noch gestört werden und Energie verbrauchen, weil sie irgendwie fliehen müssen oder ähnliches, dann kann das natürlich der Faktor sein, der vielleicht das Überleben am Ende entscheidet oder nicht.
Die fressen dann teilweise Nadeln, gerade die Raucherhühner. Das ist schon verrückt, dass sie das verdauen können und damit klarkommen.
Und da noch was rausziehen, naja.
So, und ich würde sagen, zum Abschluss für die Berge hören wir ein letztes Mal Felix, der uns noch drei Verhaltensregeln für die Berge an die Hand gibt.
Es gibt, ich würde sagen, drei ganz wichtige Verhaltensregeln. Wenn man in Bergen unterwegs ist und nicht will, dass sein Verhalten sich schädlich für die Tierwelt auswirkt. Und das ist eine, Dämmerungszeiten meiden. Zu den Dämmerungszeiten früh morgens und auch spät abends haben viele Wildtierarten ihre Hauptaktivitätszeit. Und wenn man in den Zeiten auch noch unterwegs ist, in den Bereichen, wo normalerweise die Tiere ihre Nahrung suchen, dann kann man da wirklich großen Schaden anrichten. Das zweite ist Hundeanleihen. Wir haben viele Arten, Vogelarten, die sind Bodenbrüter. Denkt an die Hühnervögel, an die Pieper, auch an Säugetier, Murmeltier zum Beispiel. Unangeleinte Hunde können da wirklich großen Schaden anrichten. Also das ist wichtig. Und vielleicht als drittes grundsätzlich Schutzgebietsregeln beachten. Also man muss wissen, wo sind die Waldwildschunggebiete, wo haben wir ein Betretungsverbot. Natürlich keine Pflanzen pflücken, keine Tiere willentlich stören, nicht unnötig lärmen. Und ich denke, wenn man die Verhaltensregeln beachtet, dann kann man mit gutem Gewissen in Bergen sein und einfach auch selber die fantastische Artenvielfalt genießen.
Das sind natürlich Verhaltensregeln, die nicht nur für die Berge gelten. Auf den Wegen bleiben, Rücksicht nehmen. Und was auch ein super wichtiger Punkt ist, was er anspricht, Hunde. Hunde werden nochmal im Speziellen als Feinde wahrgenommen. Wenn die dann halt auch, sei es nur 100 Meter abseits der Wege durch die Wiesen laufen, dann kann das teilweise zur Brutaufgabe von, gut, in Alpen, Murmeltier ist natürlich auch cool, in den Wiesen im Binnenland ist es dann vielleicht der Kiebitz oder die Rebhühner oder das letzte Braunkehlchen, was da in der Wiese brütet, was dann durch die Hunde aufgeschreckt oder die Brut teilweise auch gefressen wird, das kommt auch vor. Also da nochmal drei wichtige Regeln, die er sagt, die eigentlich für alle Gebiete gelten.
Wichtig auch, wenn ihr in Schutzgebieten seid, also folgt wirklich den Geboten, weil das Ganze wird natürlich auch über Besucherlenkung gemanagt. Ne? Also man weiß schon, wo sind die sensiblen Gebiete und dann leitet man die Besuchenden oder die Touristen dann eben an bestimmte Orte. Und dann gibt es da auch Aussichtstürme und ähnliches. Also wird dann auch schon dafür gesorgt, dass man zu seinem Naturerlebnis kommt.
Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir nochmal kurz von den Bergen in den Wassersportbereich. Gerade bei den heißen Temperaturen ist die Neigung ja sehr groß, dass man baden geht, dass man irgendwie Kanu fährt. Wassersport reizt da natürlich sehr, ja, wie reizt es, sehr, sehr, sehr groß, sehr mächtig, keine Ahnung. Also man möchte gerne am Wasser was machen und im Wasser. Und da gibt es natürlich diverse Sachen. Kitesurfen, Windsurfen, Paddeln, Stand-up-Paddling, einfach baden, angeln, tauchen, was weiß ich. Da gibt es jede Menge und vielleicht ein paar allgemeine Sachen dazu. Vielleicht zum Baden, mal dem fangen wir mal mit dem Bodenständigsten an. Was gibt's da zu beachten, Martin?
Ja, baden, ich glaube, wir alle gehen mehr oder weniger gern an den See, also manche vielleicht weniger als andere, aber das ist natürlich etwas gerade im Sommer, was man gerne macht. Und da wollten wir nur mal so ein bisschen, ne, die Sinne schärfen für mögliche Konfliktfelder, also zum Beispiel Chemikalien, das haben, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm, dass zum Beispiel Sonnencremes, also vielleicht kennt man das, man geht zu einer Badestelle.
Wenn man sieht, Leute gehen ins Wasser und da, genau, da schwimmt halt so ein, ja.
Ne, und das sind natürlich oftmals chemische Substanzen, die natürlicherweise dort nicht vorkommen. Und auch die können Einfluss auf die Mikroorganismen haben. Vielleicht nicht direkt auf die Vögel, aber vielleicht im Umkehrschluss oder im Folgeschluss sozusagen dann über die Nahrungskette dann auch letztendlich auf die Vögel. Was nicht heißt, cremt euch nicht ein, aber macht das vielleicht mit Bedacht.
Auch so seifige Stoffe, ne? Die sind ja dafür da, Fette zu lösen. Und viele Tiere, gerade kleine Organismen, haben ja eine Fetthülle, um sich zu schützen. Und wenn man vorstellt, dass man die, ja, dass diese Stoffe dann diese ihre Schutzhülle sozusagen angreifen, worauf die ganze Nahrungskette aufbaut. Also da gibt's schon ein paar Sachen. Nehmt da irgendwie umweltschonende Mittel, zieht euch noch ein UV-Shirt an.
Oder eine Mütze, ne, gerade bei Kindern. Also man kann auch ruhig mit Klamotten ins Wasser gehen.
Ja, auch wenn eure Hunde vielleicht ins Wasser gehen, die vorher noch Antiflo oder Zeckenmittel, das sind alles Dinge, die haben Konsequenzen für die Umwelt.
Ein Aspekt ist noch ganz interessant und wichtig. Du hast den Angelsport auch erwähnt. Ja. Da ist, glaube ich, gerade in der EU Bewegung drin, nämlich zum Beispiel Blei im Angelsport zu verbieten. Und ich glaube, es sieht gut aus, dass das tatsächlich eintreffen wird. Denn Blei ist natürlich ein Schwermetall, was, das hatten wir auch schon im Podcast, was in der Umwelt ja als Gift wirkt. Und zwar vor allem, wenn eben Tiere, also Vögel in dem Fall, dieses Blei aufnehmen.
Beim Angeln kommt natürlich noch dazu, dass das Uferbereiche sind, die vielleicht besonders sensibel sind. Steilwände, wo Eisvogel und Uferschwalbe brüten, oder Röhrichtbereiche, wo irgendwelche Enten oder Rohrsänger sind. Da natürlich sehr viel Rücksicht nehmen. Auch Schnüre, Haken vom Angeln oder generell auch unser Müll, den wir irgendwie beim Baden hinterlassen, wo es dann in die Nahrungskette kommt. Oder auch in Flaschen oder sonstiges, irgendwelche kleinen Tiere auch direkt sterben. Also da natürlich möglichst wenig Belastung, Müll wieder mitnehmen. Ich denke, das sollte klar sein.
Und wenn wir nochmal ans Meer hochgehen, an die Küste, dann ist das natürlich auch sehr beliebt in der Bevölkerung, dass man Strandspaziergänge macht. Also wer macht es nicht gerne, ne? Und das ist auch etwas, was viele, ja, Küsten- und Seevögel betrifft, Wartvögel, aber auch Möwen oder Seeschwalben, die ja vornehmlich an solchen Bereichen eigentlich brüten. Aber wer hat von uns schon mal, weiß ich, eine Seeschwalbenkolonie am Strand gesehen. Das sieht man natürlich kaum noch, weil die so oftmals so hoch frequentiert sind durch Menschen, dass sie oftmals nur noch in Schutzgebieten eigentlich brüten können in Ruhe.
Und die Nester sind extra so gebaut, dass man sie nicht sieht. Also es sind Bodennester, die Steine, die sehen aus wie Steine, die Eier. Also da hat man quasi auch keine Chance, sie zu sehen. Von daher haltet euch fern, wenn ihr merkt, okay, ein Vogel ist sehr aufgeregt oder es gibt extra Schutzzonen, dann die natürlich auch nicht betreten. Genauso, wenn ihr mit dem Kanu unterwegs seid und da habt ihr so eine Kiesbank und denkt, ach, da wäre jetzt ein schönes Plätzchen, um mal anzulegen. Auch da ganz viel Rücksicht nehmen.
Das ist natürlich nicht nur an der Küste so. Wir haben ja auch noch Flüsse. Und gerade in den Bergen gibt es ja noch relativ viele oder verhältnismäßig viele Flüsse, die so natürlich meandern, die so Kiesbänke haben. Und da hören wir auch nochmal Felix Steinmeier vom LBV.
Anderes Thema, was uns oft beschäftigt und was leider, würde ich sagen, schwieriger auch zu regulieren ist, ist das Thema Kiesbrüter. Wir haben hier die letzten Wildflüsse auch oder wildflussartigen Bereiche an unseren Flüssen und Bächen mit Umlagerungsstrecken, mit Kiesflächen. Das sind total schöne Bereiche einfach zum Verweilen, zum Pause machen, zum Baden. Und genau da kommen eben zum Teil auch der Flussregenpfeifer und Flussuferläufer vor. Beides Wartvogelarten, die auf dem Boden brüten. Und da kann es total leicht passieren, dass man unwissentlich auf ein Gelege tritt. Gerade der Flussregenpfeifer, der legt sein Gelege auf die offene Kiesbank. Die Eier sehen aus wie kleine Kieselsteine und der Laie sieht ihn nicht und tritt da drauf und dann ist vorbei. Auch wenn man mit Hunden auf Kiesflächen spielt, die schnappen so einen Jungvogel und dann maßt es. Und das sind beide seltene Arten, die kommen auch nicht flächig vor. Hier sind wir eben dran, dass man wirklich mit einem ganzen Netzwerk an Ehrenamtlichen auch jedes Jahr schauen, welche Bereiche sind besiedelt und arbeiten da mit einer Beschilderung. Da geht es auch um bestimmte Jahreszeiten, eben zur Brutzeit, wo wir darum bitten, dass man die Kiesflächen einfach meidet. Kennt dann auch, welche Kiesflächen dafür frei begehbar sind. Und den Rest des Jahres ist auch eh komplett frei begehbar. Aber hier merkt man, hier haben wir wirklich einen sehr hohen Druck. Und leider erleben wir hier nicht immer, dass die Menschen mit Toleranz darauf reagieren.
Ich habe ja auch schon gesagt, manche Vögel waren dann auch. Und ich habe mal einen mitgebracht, die Zwergseeschwalbe, ein seltener Küstenvogel, der auch im Bodenbereich, also im Strandbereich brütet. So hört sich das an, wenn die Tiere dann aufgeregt sind, weil da Menschen kommen.
Und ich finde, hier wird schnell klar, okay, da ist jemand gestresst und darauf sollte man dann auch wirklich achten. Und das war jetzt so ein bisschen, wir haben das Thema mal ein bisschen angeschnitten, man könnte noch sehr viel mehr dazu sagen. Aber uns war wichtig, dass wir jetzt gerade zur Sommerzeit zeigen, Freizeitaktivitäten in der Natur sind gut und sind auch wichtig für uns, aber sie brauchen eben klare Regeln, um nachhaltig zu sein. Also genießt die Zeit da draußen, aber nehmt die Umwelt gerne bewusst wahr. Und ja, ich glaube, wenn wir das erleben, dann wissen wir auch, was wir wertschätzen und was wir schützen können und müssen und wollen.
Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen.
Nabu-Gezwitscher.
Da haben wir für euch ein paar Tipps für den Sommerurlaub parat. Und zwar einmal wusstet ihr, dass es Nabu-Wandergruppen gibt. Das sind selbstorganisierte Rad- und Wandertouren. Es gibt Exkursionen. Beispielsweise im Großraum Stuttgart. Da könnt ihr doch mal gucken unter nabu.de/reisen. Hier findet ihr Anknüpfungspunkte, wie ihr mit anderen Outdoor-Begeisterten zusammen die Zeit verbringen könnt.
Ansonsten haben wir noch die besten 77 Klimaschutz-Tipps für euch. Also gerade jetzt, wo im Juni schon Rekordwerte erreicht werden. Klimaschutz ist ja ein großes Thema, ein wichtiges Thema, das uns tagtäglich begleitet und begleiten sollte. Und nicht nur im Bereich Mobilität, also sprich beim Reisen oder bei anderen Aktivitäten, sondern auch beim Thema Wohnen, Arbeiten und Konsumieren. Und für all diese Lebensbereiche hat der NABU 77 Tipps zusammengestellt für euch, für ein nachhaltigeres Agieren und die findet ihr unter nabu.de/klimatipps.
Und als letztes Nabu-Gezwitscher noch ein Tipp für weiteren Klimaschutz im Sommerurlaub, egal ob auf Reisen, zum Beispiel um das Flugzeug zu vermeiden oder auf eurem eigenen Balkonien oder im Garten. Da haben wir nochmal 7 Tipps, wie ihr das Klima besser bewahren könnt, auch im Urlaub, also Bezug Autos, Limonade, Bratwürstchen und Co. Dazu findet ihr Tipps unter nabu.de/sommerurlaub.
Und damit kommen wir wie immer zum letzten und schönsten Teil der Episode, nämlich dem Vogel des Tages. Und der hat heute auch natürlich mit dem Thema Freizeitaktivitäten in der Natur zu tun.
Das war der kleine Genosse, also das war der Gesang. Häufig hört man auch die Warnrufe von dem Vogel, eben wenn man sich da nähert in Bereichen, wo er brütet.
Habe ich lange nicht mehr gesehen, den Vogel, und auch, glaube ich, noch nie gehört, zum Glück vielleicht.
Ja, ist ein kleiner, hat so ein braun-weiß-schwarzes Gefieder, einen gelben Lidring. Das ist jetzt für die Ornis unter euch vielleicht schon ein sehr guter Hinweis. Und der macht eben auch ein Bodennest. Und wir hatten diesen Vogel auch heute. Das Bodennest, die Eier sehen aus wie kleine Kieselsteinchen. Und was er manchmal neben den Warnrufen macht oder dabei, ist ein ganz, ganz cooles, krasses Verhalten. Und das nennt sich Verleiten. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich darüber auch was in meinem Vogelbuch geschrieben.
Könnte sein. So, das wäre ja ein Zufall.
Seite suchen hier.
Ja, in der Zwischenzeit kann ich noch sagen, die Lebensraumvorliebe trägt er ebenfalls im Namen. Das wäre also auch schon mal ein guter Hinweis.
Mit der schnell zum richtigen Vogelübersicht bin ich natürlich jetzt schon da und lese euch das Kapitel Verleiten vor. Droht dem Nachwuchs Gefahr, täuschen die Altvögel eine Verletzung vor. Sie entfernen sich vom Nest, lassen die Flügel hängen oder humpeln dramatisch. So locken sie die Räuber in eine andere Richtung. Ist die Entfernung groß genug oder der Feind zu nah, fliegen die Vögel auf. Dieses Verhalten nennt sich Verleiten.
Ja, und das ist, also wenn ihr so ein Verhalten bei diesem Vogel seht, dann wisst ihr, okay, ihr solltet euch zurückziehen, am besten vorsichtig, damit er nicht auf das Nest tretet. Und ja, der natürliche Lebensraum, den gibt es heute kaum noch. Das ist ein sehr temporärer Lebensraum, der also auf hohe Wasserdynamiken angewiesen ist, und Wasser ist schon wieder hier ein kleiner Hinweis.
Gibt es aber auch in Kiesgruben oder ähnliches.
Stimmt. Und ich glaube, wir können auch mal auflösen.
Ja, finde ich auch. Es ist eine Limikole, und zwar eine der kleinsten mit 16 cm, also ungefähr so groß wie ein Geodreieck. Es ist der kleine, sagen wir es zusammen, Martin?
Flussregenpfeifer.
Wir könnten demnächst mal meinen Anrufbeantworter zusammensprechen. Ja, ja, genau. Hat dann mit Wassersport zu tun. Auch super interessant, vielleicht der letzte Fakt zu diesem Thema an der Stelle, dass natürlich, wenn man anlegt an dieser Kiesbank, dass das die größte Gefahr ist. Aber auch, wenn man sich schon nähert, und das ist tatsächlich weniger die Kanufahrer das Problem, sondern da gibt es eine Studie vom LBV, dass dieses Suppen, also ich weiß nicht, ob das Verb dazu ist, das Stand-up-Paddling, dass das für die Vögel ein größerer Aspekt ist. Die Fluchtdistanz ist viel größer, weil die Vögel wahrscheinlich einfach diesen Mensch, der da draufsteht, noch viel deutlicher und viel früher als Feind wahrnehmen, als wenn der Mensch irgendwie in so einer wurstförmigen Boot verschwindet. Genauso bei Kitesurfen, wenn wir jetzt nochmal an die Küste denken, ist für die Vögel auch ein größeres Problem als andere Wassersportarten, weil dieser Drachen, der sich so schnell bewegt, für die Vögel eher an Feinde, an gerade große Luftfeinde erinnert, als es zum Beispiel jetzt beim Windsurfen. Also auch so ein Windsurfer ist jetzt für die Vögel nicht ein Hauptgewinn, so der hat auch ein bisschen Angst, da muss man eben gucken, dass man diese Gebiete meidet, direkt am Röhricht oder an Kiesbänken. Aber das fand ich auch nochmal interessant, dass Stand-Up-Paddling und Kitesurfen nochmal da mehr im Fokus steht.
Ja, und mit dem kleinen Flussregenpfeifer verabschieden wir uns von euch für die heutige Episode. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Genießt den Sommer, lasst es euch also wie gesagt madig machen.
Ja, habt eine gute Zeit, wo auch immer ihr gerade reingezwitschert gehört habt. Vielleicht irgendwie im Auto auf dem Weg zum Urlaub oder gerade zum Badesee oder wo auch immer. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf.
Schreibt uns an vogelpodcast@nabu.de, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns natürlich immer gerne weiter.
Aktiviert das Glöckchen und dann würden wir sagen, schönen Sommer, ganz liebe Grüße hier aus dem kühlen Studio und wir hören uns.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.